Schmerz. Schmerz, lass nach. Ah, wie Alman Arabica ist wieder live. Guten Tag, herzlich willkommen. Ja, die linke Injektion in euer linkes Ohr. Das rechte wird ignoriert. Genau wie beim Waschen auch. Herzlich willkommen. Das ist wieder eine neue... Ruhe, Karl, ich habe dich noch nicht angekündigt. Das ist wieder eine neue Ausgabe. Wir sind mittlerweile bei... Ich weiß gar nicht, welche Folge das ist. In meiner Übersicht steht 440, aber ich glaube, es ist viel mehr. Und ich bin natürlich nicht alleine hier. Hat sich schon ein bisschen verraten. Hinterm Vorhang hat es gegruschelt. Es ist Karl. Hallo, Karl.
Hongjinihao. Hallo. Schönen guten Abend.
Oder morgen. Nihao an der Stelle. Du trainierst schon mal für die chinesische Übernahme, meinst du?
Ich buckel schon, ja. Damit ich nicht ins Arbeitslager muss.
Naja, Mandarin sollte man aber auf jeden Fall schon früh genug lernen, weil das ist auch sehr kompliziert.
Nein. Pass auf. Ich habe es nie gelernt. Ne? Also ich weiß es nicht, ob das stimmt. Aber ich habe so eine sprachwissenschaftliche Einstufung der Schwere der Erlernung der Sprache bei Mandarin gesehen. Und die ist um ein Tausendfaches einfacher als Deutsch zum Beispiel.
Nein, Mandarin lernen ist doch nicht einfacher als Deutsch.
Doch, ich kann das natürlich nicht bestätigen und auch nicht negieren.
Nee.
Aber von den allgemeinen Einordnungen der Sprachwissenschaft ist Mandarin eine der am einfachsten zu lernenden Sprachen überhaupt.
Also, das stelle ich jetzt erstmal ganz kurz in Frage, allgemein wegen den ganzen lustigen Schriftzeichen.
Da kommt es eben bei mir auch ins Spiel. Ne? Ich frage mich, wie sollen das mit den Schriftzeichen funktionieren?
Wie sollen das gehen?
Also wie sollst du denn Sprachkenntnisse lernen, wenn du... Mandarin sieht halt für mich aus wie ein Rätsel, ne? Also das ist, also da könnte ich mir... Bei vielen Sprachen kann man ja zumindest durch das Lesen der... Ja,
sieht für mich aus wie so ein Mahjong-Spiel. So eine Geschichte.
Spanisch spreche ich auch nicht, aber wenn ich einen Satz in Spanisch vor mir habe, kann ich den halt mit einem lustigen Akzent vorlesen und treffe meistens.
Hola.
Ne? So, und das funktioniert halt bei Mandarin nicht. Aber anscheinend soll Mandarin sehr einfach zu lernen sein, weil es nicht kompliziert ist. So einleuchtend einfach. Und die Grammatik ist wohl nicht so schwer.
Also es ist nichts an Mandarin ist einleuchtend für mich, für meinen westlichen Verstand. Wahrscheinlich ist das Problem, der westliche Verstand.
Ich glaube schon. Ich glaube schon, aber der allgemeine Konsens ist tatsächlich, dass du einen sehr logischen Wortaufbau hast, dass du keine komplizierte Grammatik hast und dass man einen sehr einfachen Einstieg bekommt in die Sprache. Und das ist eigentlich durchweg von allen Leuten, die angefangen haben, das irgendwie zu lernen, der Konsens. Ich werde es trotzdem nicht tun.
Also ich, je nachdem, ob ich das muss, ja, würde ich sagen. Ey, du, ich halte es mir einfach offen.
Du, wenn Präsident Xi übernimmt, ne, und bevor ich ins Arbeitslager komme, dann würde ich es auch lernen, sage ich dir ganz ehrlich.
Ja.
Bevor ich mit den Uiguren in irgendein
Stichwort.
Bevor ich mit den Uiguren in irgendein Anpassungscamp gejagt werde, wo ich dann sowieso gezwungen wäre, die Sprache zu lernen, würde ich es auch so lernen. Ne?
Was heißt denn Anpassungscamp? Da lernst du erstmal richtig, wie so ein VW-Kotflügel aufgebaut ist.
ich glaube, wenn...
Oder so ein Nike-Schuh zusammengesetzt
ich glaube,
wird.
Ich glaube, wenn Xi uns beide übernimmt, dann hat sich das auch mit VW erledigt.
Ja, ich denke, gut, das stimmt. Das heißt VW, aber dann ist da drunter eine Übersetzung in Mandarin.
Ja.
Ne?
Volksrepublikwagen heißt es dann.
Volksrepublikwagen. Ich hatte gut Dinge, die niemals in dieser Zusammenhang, in diesem Kontext gesagt wurden. Gut, dass du Arbeitslager sagst.
Sehr gut, ja. Finde ich habe keine Ahnung, worum es geht, aber Arbeitslager immer ein Top-Thema.
Schön, ich habe gerade auf Arte angefangen, eine Dokumentation zu gucken, bevor dieser Podcast losging. Nachdem, wir müssen kurz den Kontext für diese Folge geben. Wir sind früher dran als normalerweise. Ich habe nämlich, wir haben so ganze Schlipsträgermäßig, ich habe mir so viele Termine. Und da ist ein Termin, ist ja jetzt einfach weggefallen, weil ein Termin weggefallen ist, habe ich Karl geschrieben, habe gesagt, Karl, bist du da? Hallo? Und dann habe ich gesagt, wenn du da bist, dann lass uns jetzt schon die Folge aufnehmen. Darum sind wir ein bisschen früher dran. Wir sind so um eine Stunde früher dran.
Genau.
Ja? Und darum, was ich in der Zwischenzeit gemacht habe, während ich darauf gewartet habe, dass Karl wieder Strom hat, ist, dass ich eine Dokumentation bei Arte gesehen habe, nämlich chinesische Jugendstrafcamps oder Umerziehungscamps.
Ja. Ja.
Also für jugendliche Straffällige oder für unartige Kinder tatsächlich. Das ist auch crazy.
Okay.
Gibt so chinesische das Pfirsichblütencamp. Das wird da beispielhaft gezeigt. Ich bin noch nicht ganz durch. Ich habe erst die erste Hälfte oder so knapp gesehen. Und da kann ich schon sagen, ist auf jeden Fall nicht etwas, was auf meiner Timeline steht, was man irgendwie erfahren will.
Nee.
Da geht's, dieses Umerziehungscamp ist in zwei Teile aufgeteilt, ein oberes und ein unteres. Und das obere Camp ist für Kinder von Eltern, die ihre Kinder da hinschicken, weil die böse waren. In ein fucking Strafcamp schicken chinesische Eltern ihre Kinder, weil die böse waren. Und die bezahlen dann dafür. Und das untere Lager ist das Straflager, wo die Polizei die Kinder hinbringt.
Und aus welchen Gründen landen die da? Ist das so, sprechen wir Schule nicht besucht oder... Oder
nee, wir sprechen von obere Kinder natürlich unartig, weiß ich nicht, jegliche Form.
Untere Kinder sowas wie AfD-Trauma einfach, ne? Aber
wirklich.
Die Kinder müssen endlich mal wieder was lernen.
Ja, ja, ja.
Aber die oberen, die unteren waren so beispielsweise ein 12-Jähriger, der da stand nur Einbruch. Keine Ahnung, was Einbruch kann ja viel sein. Ne? Trespassing ist ja irgendwo reingegangen, hat ja einen Schokoriegel geklaut. Was ist passiert? Einbruch. In was ist der eingebrochen? Weiß ich nicht. Kann ja sein, dass der irgendwie Geschäft hat geschlossen und er stand noch irgendwo drin. Kann ja alles sein. Ne, weiß ich ja nicht. Ich maße mir jetzt nicht an, dass ein 12-Jähriger so viel kriminelle Energie hat, um irgendwie einen Juwelenraub im grünen Gewölbe durchzuführen. Weißt du, ne? So ein Ding.
Jetzt noch eine Follow-up-Frage. Handelt es sich dabei um so eine Amnesty International-Geschichte? Ist das so ein US-amerikanischer Think Tank? Oder sind die da selber so stolz drauf, dass die das freiwillig zeigen?
Die sind selber so stolz drauf, dass sie es freiwillig zeigen.
Okay.
Ist ein chinesischer Journalist oder Redakteur, Dokumentarist, der die Aufmachung ist. Er erzählt, er war zu seiner Zeit auch, der hat er da auch irgendwie knapp kriminell gewesen mäßig. Und er hat von diesen Erziehungscamps gehört. Und er hat sich immer gefragt, wäre aus ihm was anderes geworden, wenn er in so einem Erziehungscamp wäre. Und darum guckt er sich das an. Und mein persönliches Highlight dieses Erziehungscamps ist ein Junge, der sich versucht, die Pulsadern aufzuschneiden, wird und dem wird dann die Fresse poliert dafür, dass er es gemacht hat.
Ach nett, ja, so funktioniert das am allerbesten.
Der Klassiker halt, ne? Erziehung, ne? Und Traumabewältigung und alles Mögliche. Ne, meine jetzige Zusammenfassung dieser Dokumentation. Die ist 4 Tage alt bei Arte oder 5. Wenn ihr selber mal gucken wollt, ist bei Arte hochgeladen worden, könnt ihr euch mal einen Eindruck davon machen, wie diese Camps aussehen. Und ich habe sie aber noch nicht durchgeguckt. Ich kann also noch kein abschließendes Fazit machen. Ich habe nur den Anfang geschaut. Ne?
Ja, mit Kindern
unangenehm.
Und der Volksrepublik da, ich weiß nicht, wie firm du bist bei der Kulturrevolution.
Ich weiß nur, die Ein-Kind-Politik hat China so richtig hops genommen.
Ah, das war was anderes. Eine Ein-Kind-Politik war einfach nur, dass die gesagt haben, wir haben zu viele Menschen und wenn ihr weiter bummst, dann können wir die halt nicht versorgen.
Und jetzt haben sie zu wenig Menschen.
Und jetzt haben sie das gleiche Problem wie jeder andere kapitalistische Staat auf diesem Planeten, dass die Leute wohlstandsverdrossen sind und sich denken, ey Digga, wie soll ich mir ein Kind leisten?
Ja, safe.
Aber die Kulturrevolution ist eine lohnenswerte Exkursion, um sich mal anzuschauen, wie Propaganda eigentlich funktioniert und wie offen.
Bevor du mir erzählst, wie Propaganda funktioniert, will ich erstmal wissen, weil wir haben vorher gar keinen Check-up gemacht. Wir sind schon wieder 10 Minuten drin.
Ja.
Funktioniert bei dir die Aufnahme? Nimmt alles sauber auf? Ist alles richtig?
Du überforderst mich mit dieser Frage, weil du ganz genau weißt, dass ich nicht beantworten kann. Wir sind wieder umgestiegen. Ja,
du siehst doch in deiner Software, ob du da irgendwas.
Ja, da sind Linien auf jeden Fall.
Da sind Linien, okay.
Und wenn ich, gut,
dann das reicht mir doch.
Test. Und wenn ich lauter ins Mikrofon spreche, dann ist auch die Linie lauter.
Ja gut, dann ist doch schön.
Also vermute ich, dass auch das richtige Mikrofon genommen wird.
Guck mal, geh mal mit deinem Mund ein bisschen näher an den PlayStation-Controller ran, ob das Mikro ist oder nicht.
Der ist gar nicht angeschlossen. Oh Gott sei Dank.
Okay, gut, dann ist es in Ordnung. Naja, ansonsten, also ich hätte ganz ehrlich gesagt, ich hätte jetzt auch durchgezogen.
Ich auch. Also wir haben ja sowieso schon die Episode, die in einem PlayStation-Controller aufgenommen worden ist. Wahrscheinlich eine weltrekordsverdächtige Folge.
Warum nicht von Sony gesponsert, ganz ehrlich?
Ganz ehrlich, oder von Spotify oder so. Langsam muss es mal reinknallen.
Endlich muss, von wegen, das Grinden lohnt sich irgendwann. Irgendwann muss ich dich doch mal hier lohnen.
Ich sag dir jedenfalls, was sich gelohnt hat, ist die Kulturrevolution. Ich mache nur einen ganz kurzen Abriss, weil es wirklich eine lustige Angelegenheit gewesen ist. Also lustig, wenn man sich das im Nachhinein anschaut und einen wirklich sehr morbiden Humor hat. Nicht so lustig, wenn man Beteiligter gewesen ist. Das ist so eine Karikatur von dem, was man sich so in so realsozialistischen Diktaturen vorstellt. Da wurde der große Führer Mao Zedong, der hat sich hingestellt und hat gesagt, dass die gesamte Gesellschaft komplett durchtrieben ist von kapitalistischen Wegbereitern und dass jetzt die Jugend mobilisiert werden muss, notfalls auch gegen die eigenen Eltern vorzugehen. Und dann hat er so rote Garden und so Jugendtruppen gehabt. Die Bilder kennst du bestimmt aus so Propagandafilmen, wenn so ganz viele junge Menschen und Kinder mit diesem roten Buch rumwedeln.
Mm, yeah.
That's Cultural Revolution, das ist so eine Kulturrevolution. Da haben die sich wieder auf die, also das da war so eine richtige Person, so ein richtiger Personenkult um Mao, und die Kinder haben massenhaft ihre eigenen Eltern an die Funktionären weiter, also
ach, naja,
verpfiffen quasi, ne? Und dann gab es halt riesige Massenkampagnen, so Demütigungen öffentlicher Natur, Gewalt bis zum geht nicht mehr. Das war schon wirklich eine.
Ich glaube, das kenne ich. Ich habe da so ein, da gibt's auch Filme, die das Ganze aufgreifen, wahrscheinlich in einer abgewandelten Form,
ja,
wo auch so um Intellektuelle, wo so Intellektuelle auch zusammengekarrt wurden. Ich weiß nicht, ob das im selben Zusammenhang ist.
Ja, das wird dann meistens draus gemacht, ne? Also die Aufbearbeitung im Westen von dem ganzen Ding, als man davon mitbekommen hat, die war dann wieder das, was wirklich passiert ist, und nochmal auf Crack gestellt, ne?
Also ja, wissenschaftsfeindlich dargestellt. Das, da gab es auch so, da gibt es auch so, oh Gott, welcher Film ist denn das? Ach, mir fällt da nicht ein, es war irgendeine so eine Serie, da habe ich das auch wahrgenommen.
Ey, naja, ich sag immer ganz ehrlich, ne, diese Gegenkampagnen, die da gefahren worden sind, wo alles so ins Extreme gezogen wurde und persifliert worden ist, das hat China mehr geholfen, als dass es denen geschadet hat, würde ich mal fast behaupten. So, wenn du da einfach gezeigt hättest, was wirklich passiert ist, dann hätte das schon ausgereicht, um die Volksrepublik scheiße zu finden. Aber aufgrund dieser ganzen Fehldarstellungen, die da stattfinden, kann man halt easy sich da hinstellen und sagen, also das stimmt ja gar nicht. Und dann stellt sich die eine Seite hin und sagt, so ist es passiert, und die andere, nö. Und was so wirklich passiert ist, da muss man richtig tief buddeln, ey.
Ja. Wie ist es, warte mal, ich hab auf jeden Fall ein Thema, das wir dieses Mal durchziehen müssen. Das beinhaltet unter anderem die Rosa-Luxemburg-Analyse, die wir haben das letzte Mal nicht besprochen. Aber ich habe auch gestern was gesehen, da habe ich einfach gesagt, Alter Digga, das ist ja fucking crazy. Das ist ja wirklich fucking crazy. Und damit will ich mehr oder weniger, mehr oder weniger anfangen. Und da würde ich jetzt einfach mal eine Frage stellen. Geografie. Wie bist du in Geografie?
Schlecht.
Sehr gut. Dann, wo hast du schon mal von dem Ort Aue Bad Schlemmer gehört? Aue Bad Schlemmer, ja.
Ich habe noch nicht davon gehört, aber ich kann sagen, dass es jetzt schon einfach nur aufgrund der Aussprache dieses Orts zu den Top 15 Orten auf diesem Planeten gehört, wo ich auf gar keinen Fall hin will.
Aue Bad Schlemmer. Noch nicht von gehört. Ist kein Problem. Ist ein Ort an der tschechischen Grenze, tiefes Sachsen.
Tief in, ja, in Sachsen. Ganz tief.
Und also du hast überhaupt nichts, kannst mit dem Begriff gar nichts anfangen.
Nee, überhaupt nicht. Wo ist das anzusiedeln, wenn du sagst, tief in Sachsen, ist das eher so Richtung Gera oder Richtung Karl-Marx-Stadt?
An der tschechischen Grenze einfach. Direkt fast dran.
Also richtig, also Karl-Marx-Stadt.
Richtig ran. Gut. Richtig ran an den Lachs. Gut, dann hast du nicht davon gehört, da hat sich nämlich am Wochenende was abgespielt, da muss man einfach mal, also würde ich einfach mal sagen, ja.
Okay.
Gab es eine Wahl, ne? So wie in allen möglichen Bereichen wurde da gewählt.
Lass mich die Pointe vorwegnehmen.
Okay, ja, Oberbürgermeisterwahl.
Ich hau mal ein Guess ab, okay? Also, ja. Wahl Oberbürgermeister Aue Bad, ja, Schlemmer in Karl-Marx-Stadt. Ja. Ich, ja, gehe davon aus, dass eine kapitalistische Einheitsfront mit Achen und Krachen wieder einmal verhindern konnte, dass ein AfD-Bürgermeister ins Amt getreten ist.
Nee, tatsächlich nicht korrekt. Nicht korrekt.
Hat es der AfD-Bürgermeister dann geschafft?
Schlimmer.
Noch schlimmer.
Sind wir bei
den Freien Sachsen?
Korrekt. Richtige Analyse.
Okay.
Ich spinne es mal zu Ende, jetzt wird es einfach dystopisch. Aue Bad Schlemmer, ein Ort mit 20.000 Seelen, ne, 20.000 Leute wohnen da, hat eine Bürgermeisterwahl gehabt. Ne, und so wie bei Bürgermeisterwahlen üblich, gibt es eine erste Wahl und einen zweiten Wahldurchgang. Ne. Erster Wahldurchgang, beim ersten Wahldurchgang war der Spitzenkandidat ein Neonazi. Also nicht ein AfD-Neonazi, also nicht ein, ich gebe vor, kein Neonazi zu sein, aber man kommt raus, dass ich mit 13 Jahren in so einer Jugendverbindung war, wo man nicht drüber reden sollte, mäßig.
Ja.
Sondern so ein richtiger Neonazi von den Freien Sachsen. Also jemand, der Flüchtlingsunterkunft Demonstrationszüge angeführt
also
hat.
Also ein Baseballschläger.
Und so Fackelmärsche.
So richtig ja, Baseballschläger-Nazi-Scheiße.
Es gibt ja so drei Stufen des Nazi-Seins und da musst du mir nur mal sagen, in welche Stufe der jetzt einzuordnen wäre. Wahrscheinlich gibt es noch sehr viel mehr, aber ich mach's mal...
Die letzte Stufe.
Die letzte Stufe. Also es
das letzte.
Weder Krupalla noch Höcke, sondern die Schlägertruppe davon, ja?
Die Nationalsozialisten. Die Leute, die... Wo der, also der Verfassungsschutz ist ja guckt ein bisschen, ne? Aber der, bei dem sagt der Verfassungsschutz, wir erkennen nationalsozialistische Ideologien so hart am ganz, ganz rechten faschistischen Rand. Okay, also richtig okay. Crazy. Und naja, erster Wahldurchgang, Auerbach Schlemmer war er der Stärkste, aber es musste einen zweiten Durchgang geben. Aufgrund der Tatsache, dass es keine klare, eindeutige Entscheidung gab. Und zweiter Durchgang ist dann letzten Sonntag durchgegangen.
Ja.
Und erstmal möchte ich sagen, 2,8 Prozentpunkte haben gefehlt, dass in Auebad Schlemmer ein Nationalsozialist Bürgermeister wird.
Ja.
2,8 Prozentpunkte. Der Gewinner ist ein CDU-Mann, der noch nie irgendwie irgendwas gemacht hat. Aber 2,8 Prozentpunkte haben gefehlt, dass ein Nationalsozialist oder jemand, der halt einen Zusammenhang zum Nazitum hat, wie man klarer keinen Zusammenhang haben könnte, in einem deutschen Ort einen Bürgermeisterwahl gewinnt. Da war sogar fucking die New York Times da, by the way. Also die New York Times
oder was?
Hat, ja. Die internationale Presseansammlung haben sich das nicht nehmen lassen zu sagen, hey, look at the Germans, they're having Nazi-Führers again. Ja, und das kann man auch so sagen, da wäre fast der komplette Dammbruch passiert. 2,8 Prozentpunkte. Von 20.000 Leuten haben 62% gewählt, 4.990, knapp 5.000 Leute haben den Neonazi gewählt.
Boah, das klingt also ich würde mal sagen, dass alleine mit diesen Informationen die Top 15 Positionierung von Auerbach Schlemmerbach gerade in die Top 10 gerückt ist.
Ja, und ich muss sagen, das ist das hat der ein oder andere nicht mitbekommen, weil das so eine kleine Kackbude da ist.
Ich habe es gar nicht mitbekommen. Ich habe nur mitbekommen, dass irgendwie super viele Leute gefeiert haben, dass so ein CDU-Konservativer ganz knapp gegen so einen AfD-Typen gewonnen hat. Und das wird jetzt komplett
Das war ein Görlitz.
Ja, das war Görlitz rum. Und da haben die alle so eine kapitalistische Einheitsfront gegründet. Und da haben die gesagt so, ey, scheiße, so, wenn wir wirklich alle unsere Kandidaten in den Raum werfen, dann wird die AfD hier gewinnen. Also haben dann Grüne, SPD und andere haben dann einfach ihre Kandidaten abziehen lassen und dazu aufgerufen, CDU zu wählen. Und dann denke ich mir, okay, wenn wir so weit gekommen sind, kannst du eigentlich einen Deckel drauf machen.
Das ist es tatsächlich. Und da muss ich sagen, also ich weiß nicht, ob wir nochmal von Auebad Schlemmer jemals hören werden.
Hoffentlich nicht.
Ich denke, dass Auebad Schlemmer sich so ein bisschen durch. Ich möchte allgemein so ein paar Top-Hot-Ost-News mal so ein bisschen hier reinbringen. Hm. Hast du eigentlich von der Selbstschussanlage gehört?
DDR selbst. Ich kenne Selbstschussanlagen eigentlich nur
Land war das. Also Sachsen-Anhalt, für die Leute, die das nicht kennen, für die Leute, die das kennen, dann wahrscheinlich wegen den 41%, aber meine Top-Hot-Ost-News ist, im Jerichoer Land in Sachsen-Anhalt wurde eine Frau, meines Wissens eine Frau, beim Betreten oder bei Trespassieren eines Grundstücks einer Person schwer verletzt und verletzt, weil die Person, die sich da, dem Grundstück irgendwie, die das besetzt oder die das hat, auf dem Grundstück eine Selbstschussanlage gebaut hat und das im Wissen der Ortschaft, dass der ein bisschen durch ist, ne? Der ist wohl irgendwie so ein Kleinkrimineller, ein bisschen komplett durchgedreht, der terrorisiert da irgendwie auch die Ortschaft und das Ganze ist gemündet eine Frau wird beim Gassigang oder bei irgendwas, wo sie unterwegs war, von der Selbstschussanlage eines komplett Gestörten im Sachsen-Anhalt verletzt. Ne? Dann das meine Top-Hot-Ost-News, Top-Hot
Hot Ost News.
Ja, da sind ja dieses Jahr einige Wahlen, die anstehen, die ein bisschen lustig werden könnten, ne?
Ein bisschen lustig ist vielleicht, ich wünschte, es wäre lustig, aber ich gehe davon aus, dass wieder im Osten die Machtergreifung der Nazis stattfindet. Alter, die Geschichte wiederholt sich einfach. Die verschissene Geschichte wiederholt sich einfach. Es wird diesmal wahrscheinlich nicht Thüringen sein. Ich glaube, bei den Nazis war es
Thüringen. Ja.
Bei den Nazis in den 29 war es Thüringen?
Es war auf jeden Fall Thüringen und es war sehr nah an der dann auch tatsächlichen Machtübernahme.
Und wieder ist der Osten schuld. Och Mann, ey, wirklich. Mensch. Wir müssen den Leuten mal ein weniger Gründe für ihren Schuldkult geben im Osten. Ne, diese ganzen verbitterten Leute, die dann so traurig sind. Grüße gehen raus an meine ganzen stabilen Ossis an der Stelle. Haltet durch.
DDR bleibt stabil, halt,
also Kraft.
Ostdeutschland, ne, die ehemaligen DDR-Bundesländer sind da nochmal besonders betroffen von dem ganzen Wahnsinn, der ökonomisch in der BRD derzeit passiert. Und ich kann dir wirklich nicht sagen, woran das dann kumuliert liegt, dass die da, das muss wirklich ein Kollektivversagen aller anderen politisch Tätigen sein. Anders kann ich mir das nicht erklären. Weil die, guck mal, das ganz große, also wenn ich in die Analyse gehen müsste und erklären müsste, meinen Kindern, die es derzeit noch nicht gibt und die es auch zukünftig wahrscheinlich nicht geben wird, weil Klimawandel und so und Kinder in die Welt setzen eine schwierige Angelegenheit ist, ne? Das ist mal ein ganz anderes Thema. Aber wenn ich meinen Kindern erklären müsste, wie es denn dann zur AfD gekommen ist, dann wird es mir wirklich sehr, sehr schwer fallen, weil, also rein inhaltliche Begründungen findest du einfach nicht, ne? Also es gibt absolut gar kein Alleinstellungsmerkmal dieser Partei, whatsoever. Das Einzige, was die derzeit versuchen, ist halt dieser Antikriegsfilm, dass sie sich hinstellen und sagen, das ist nicht unser Krieg und ihr kriegt unsere Kinder nicht. Also die sind ja sogar so weit, dass die Nazis mittlerweile die Friedensbewegung versuchen zu überlaufen und dass es von links da keine vernünftige Antwort gibt, weil die Gründe dafür sind auch wahrscheinlich sehr mannigfaltig. Aber die Mitverantwortung der Medien, wenn es darum geht, die AfD als einzige Opposition zu manifestieren, ist schon gewaltig. Wenn ich die letzten Jahre mir anschaue, wie es mit der Berichterstattung aussieht, dann hat sich da so ein ganz merkwürdiger Einheitsbrei bei allen parlamentarischen Parteien niedergeschlagen, dass man so tut, okay, wir sind die Demokraten und wir halten alle zusammen und am Ende des Tages kommt es so gar nicht darauf an, was wir für inhaltliche Differenzen haben. Es kommt eigentlich nur darauf an, dass wir ein gemeinsames demokratisches Fundament haben und dass wir nicht die AfD sind. Und wenn wir dann in den Kampf gegen die AfD schauen, dann sieht dieser so aus, dass sich Leute mit eigentlich offensichtlich inhaltlichen Differenzen trotzdem irgendwie zusammenschlagen, um zu sagen, ey, lieber mit denen als mit der AfD und die AfD dann folgerichtig auch von allen Medien als einzige Opposition gebrandmarkt wird. Und ganz viele Menschen sind eben müde. So, ja. Die haben keinen Bock mehr auf alles, was hier passiert. Und dann werden die in die Arme von diesen Rattenfängern getrieben. Das ist noch nicht mal, da ist noch nicht mal viel Eigenleistung dabei.
Ich fand interessant, also erstmal habe ich dir hier so einen Link rausgesucht für eine riesige Kolumne rund um einen Spiegel-Journalisten, der nach Ostdeutschland reist und seine alte Heimat so ein bisschen so von wegen, ich bin durch meine Heimat gereist und ich merke, ich lag falsch. Da geht es so ein bisschen um, was der da so erlebt hat. Das ist fucking crazy, ja, tatsächlich wirklich crazy.
Ja.
Mit was für, also ich würde sagen, ich muss das so sagen, Verrückten. Da sind einfach verrückte Leute. Das ist einfach verrückt. Ich kann, da gibt's der rationale Verstand schafft es teilweise nicht zu erklären, was für Positionen da von Leuten geäußert werden. Das kann jetzt natürlich eine Einzelabbildung sein, aber in dieser Masse ist es verrückt. Die hängen ja teilweise auch noch in Impfungen und so. Also es ist richtig verrückt. Da ist irgendwie so eine alte Frau, die in diesem Interview sagt, dass sie unironisch Angst davor hatte, als die mit der Impfung angefangen haben, dass sie in Konzentrationslager gesperrt wird. Eine ostdeutsche, alte, weiße Frau hat davor Angst, dass sie in Konzentrationslager landet wegen Impfung. Und davon redet die 2026. Die Leute haben irgendwie den Verstand verloren. Die Leute haben da einfach, die haben den Verstand verloren. Aber ich fand es auch viel interessanter. Es gibt jetzt aktuell wieder Brandbriefe, die veröffentlicht werden. Leaks. AfD-Leaks sind ja gute Leaks.
Ja.
Und da gibt es interne Brandbriefe, die sehr interessante Sachen veröffentlichen. Und da hat ein Funktionär gesagt, also ein ehemaliger AfD-Funktionär hat gesagt, wenn die Leute, also die AfD würde durch eine Sache geschlagen werden. Wenn auf dem Wahlzettel stehen wird, ich bin gegen alle, dann würde die AfD die Hälfte der Wähler verlieren.
Ja, das ist ja das, was ich damit zum Ausdruck bringen wollte. Ja. Wenn da stehen würde, der gesamte Status, der gesamte eingerichtete Status quo ist grundlegend verkehrt.
Ja.
Dann würde die Hälfte der Leute die AfD hätte 10% oder so. Ich glaube, ja, es gibt so voll. Erhebungen, die auch voll. Recht seriös methodisch erhoben worden sind, wie denn das rechtsextremistische oder dann auch in den Nationalsozialismus verfallende, sagen wir mal zusammengefasst, faschistische Potenzial der deutschen Bevölkerung aussieht. Und da wirst du halt nicht mehr als 10% finden. Ne?
Ja, also 10% ist wahrscheinlich eine 10% der Bevölkerung sind halt Fleischnazis noch. Also so
ja, richtig. So richtige Fleischnazis, die so kein Problem haben mit einem totalitären Polizeiregime, mit einem Herrschaftsapparat, der nach nationalem Willen sortiert, der auch ethnonationalistisch sortiert und so. Da hast du so 10% innerhalb der wahlberechtigten Bevölkerung, ne? Wie es in der Jugend aussieht, who the fuck knows, Alter. Die Jugend ist aufgrund der Verhältnisse, die hier herrschen, halt auch immer weiter Richtung rechts neigend. Ne? Da machen wir uns auch nichts vor.
Die Jugend ist vor allen Dingen auch trendrechts.
Ja, sag ich ja, ne? Ja,
das ist halt leider sehr.
Das wird in, ne? Also das ist.
Ja.
Da tun Social Media ja ihren Beitrag zu leisten, aber auch die ganzen Jugendgruppen, die da eben auftreten. Du bist auch im Ländlichen aufgewachsen, so du weißt so gut wie ich, alles, was man braucht, um eine rechte Dorfjugend zu bekommen, ist halt ein 22-Jährigen vom dritten Weg. So, that's fucking it. So, du hast einen 22-Jährigen mit Auto und der Möglichkeit, einen Kasten Bier im Dorfladen zu holen.
Ja.
Und schon hast du
das Kind im Brunnen gefallen.
Und schon hast du eine rechte Dorfjugend, ne? Da musst du dann entweder im gesamten Kollektiv dagegen arbeiten oder du hast halt rumhitlernde 15-Jährige. So, that's about it. Und wenn wir nochmal über dieses Wählerpotenzial sprechen und zu dem, was du gesagt hast. Podcast-Erinnerung an die Aufnahme.
Ach so, du hast direkt noch einen Alert drauf.
Ich habe eine Podcast-Erinnerung, ja, für den Fall, dass ich es vergesse. Also jetzt beginnt eigentlich erst offiziell die Aufnahme in 10 Minuten. Aber diese Ablehnung gegen alles Etablierte ist sehr viel tiefsitzender als irgendeine Zustimmung zu AfD-Punkten. Und das hört man ja auch, wenn man, ich meine, wir haben ja mittlerweile mehr YouTuber, die auf Demos sind, als Demo-Teilnehmer. Von daher kriegt man ja immer ganz gut so ein Stimmungsbild mit von den Leuten, die da unterwegs sind. Und du hast natürlich diese Kirschen dabei, ne? So diese Kirschen, die dann dastehen mit Reichsflagge oder Russlandflagge und dir irgendwas vom Führer erzählen. So, die gibt es. Aber die machen eben nicht den Großteil der Wählerschaft der AfD aus. Der Großteil der Wählerschaft der AfD, das sind Oppositionelle, die sich hinstellen und wie du richtigerweise dann gesagt hast oder wo du das her hast von dem Typen, der es dann halt geschrieben hat oder der Frau. Wenn da stehen würde, ich lehne den Status quo ab, dann würden das die Leute eher wählen als die AfD. Aber in den gesamten Medien wird eben diese AfD als einzige Opposition zu dem derzeitigen Status quo etabliert. Und da rüttelst du auch nichts mehr dran. Und das ist auch ein Kollektivversagen der linken Parteien. Also die PDL ist ja sowas wie der Gegenpol der AfD. Ne? Nicht nur, dass wir da irgendwie so das größte soziale Potenzial noch von allen parlamentarischen Parteien sehen. Das ist ja auch einfach der direkte Gegenspieler der Faschos, ne? Also die Linkspartei ist das Linkeste, was du im Parlament findest.
Linker wird's nicht.
Linker wird's nicht, ne? Ob das
Linker wird's nur noch in der CDU.
Linker wird's tatsächlich nur noch in der CDU oder im Schützengraben. Aber die PDL fährt derzeit eine sehr merkwürdige Strategie, wenn es darum geht, ihre Zusammenarbeitungswilligkeit mit anderen parlamentarischen Parteien zum Ausdruck zu bringen. Also die stellen sich hin und haben diesen, ich weiß nicht, wer diese Strategie ausgearbeitet hat, aber die fahren diese Einheitsfront-Geschichte. Und das ist halt eine Einheitsfront, die nicht im Interesse der Bürger aufgebaut wird. Also die, wenn man sich anschaut, warum die Menschen derzeit unzufrieden sind, dann müssen wir ja richtigerweise feststellen, dass das ganz, ganz viel auch mit der aktuellen Regierung zu tun hat. So, Friedrich Merz ist der unbeliebteste Kanzler, den es, glaube ich, jemals gab. Selbst Hitler war 45 noch beliebter als Friedrich Merz.
So. Das weiß ich nicht.
Doch,
ich glaube, da gibt es keine Evidenz für.
Ich behaupte das jetzt einfach mal aus Irland heraus.
Ja. Daher. Also du kannst das aus Irland heraus behaupten. Der Verfassungsschutz soll bitte die Information niederschreiben, wenn sie das hören, dass das aus Irland heraus behauptet wird. Und ich möchte sagen, ich habe das letztens gesagt, ich habe gesagt, Friedrich Merz ist der unbeliebteste Kanzler der Nachkriegszeit. So ein Ding ist das. Da bist du safe.
Das ist die Dachbereich-Formulierung davon. Ja, das können wir auch machen. Da würde ich mich auch inhaltlich anschließen. Also der ist wirklich massiv unbeliebt. Ne?
Bitte, bitte.
Ja, und bitte, das, was der macht, ist ja auch einfach nur ein Verbrechen. So, das ist ja wirklich verbrecherisch, was da derzeit von der Regierung angestellt wird. Und da muss man sich dann auch nicht wundern, wenn man feststellt, dass dadurch halt die Beliebtheit der etablierten Parteien oder der in Regentschaft befindlichen Parteien jetzt nicht unbedingt wächst. So, und wenn man sich denen dann anbiedert und sagt, guck mal, wir haben hier inhaltliche Differenzen, aber ne, wenn es drauf ankommt, dann würden wir hier auch mitmachen. Dann würden wir mitmischen. Ne? Alles für die Demokratie, alles dafür, dass hier die AfD verhindert wird. Und mit dieser Strategie wird eben die AfD nicht verhindert. Sondern du sorgst mitunter dafür, dass so eine Verhinderungsstrategie überhaupt vonnöten ist.
Ich finde das ganz interessant. Ich muss sagen, mich wundert das alles auch ein bisschen. Mich wundert es, dass die Leute das wundert, dass ein BlackRock-Multimillionär-Lobbyist-Anwalt dann doch nicht die richtige Entscheidung für den charismatischen
Kanzler
war. Bin wirklich überrascht. Das ist Insert Surprised Pikachu Face hier. Also wirklich, es würde mich wirklich überraschen. Also es wäre wirklich unglaublich. Dass das passiert, jetzt eine Sache. Ich frage mich auch oft, wäre Fundamentalopposition oder eine Opposition, die gar nicht, oder eine Partei, die gar nicht darauf aus ist, angesichts der aktuellen Situation mit irgendwem zusammenzuarbeiten? Also wenn die einfach sagen würden, ja, die Union hat keinen Bock mit uns zu arbeiten, wir haben aber auch keinen Bock mit der Union zu arbeiten, weil wir die gesamte systematische das gewachsene systematische Gewächs, das die Union begünstigt, das die AfD begünstigt, das alles so möglich macht, ablehnen. Und deswegen haben wir unsere eigenen Positionen. Und wenn das bedeutet, dass die uns alle boykottieren und sagen, hier, so und so geht das nicht, dann ist das halt so. Und da ist die Frage, die ich mir stelle, wäre das besser? Also würde das die Situation besser machen?
Ja.
Wäre die Linke stärker? Das ist die Krux wahrscheinlich, mit der es steht und fällt. Wäre die Partei Die Linke stärker oder wäre sie politisch schwächer?
Guck mal, wenn wir uns anschauen, mit welchen Themen derzeit die AfD mobilisiert, ne? Und da versuchen, so objektiv zu sein wie nur irgend möglich, was natürlich nie so wirklich möglich ist, aber wir versuchen es einfach mal, dann ist gerade in den letzten 12 Monaten Antimilitarismus eines der größten Rattenfängerthemen dieser braunen Bande. Die stellen sich dahin und sagen, wir als Deutschland dürfen keinen Krieg führen.
Und das sind aber gleichzeitig für die Wehrpflicht.
Naja, also ich habe das vor ein paar Tagen mal ein bisschen ausgearbeitet, weil die Position zur Wehrpflicht innerhalb der AfD sehr unklar ist. Also die Formulierungen sind da sehr schwammig. Und ich habe dann eine Position ausgearbeitet, mit der ich eigentlich ganz zufrieden bin, denn die stellen sich hin und sagen, sie sind gegen eine Wehrpflicht für eine Bundeswehr dieser Regierung. Also die stellen sich hin und sagen, wenn man jetzt eine Wehrpflicht einführen würde, dann würde diese Regierung eure Kinder in einen Krieg gegen Russland ziehen. Dagegen sind wir. Wo wir nicht gegen sind, ist eine Bundeswehr, die tatsächlich zur Verteidigung des nationalen Interesses dient. Also für den Fall, dass wir irgendwann mal in Alleinregentschaft wären, würden wir die Staatsräson und das nationale Interesse an oberste Stelle parken. Und dann bräuchten wir natürlich auch eine Bundeswehr, die das Ganze nach innen absichert und nach außen verteidigt. Oder erweitert, ne? Man darf das ja nie ausschließen bei den Nazis. Und dann wäre die Wehrpflicht ganz schnell wieder auf dem Schirm und auf dem Plan, und zwar in einer Form, die dann von Rechten natürlich bekannt, ein wenig drastischer ist als das, was derzeit noch so ein bisschen angedeutet wird. Aber, ja. aber die mobilisieren natürlich dennoch mit diesem Gelaber, dass die sich derzeit hinstellen können und sagen, wir sind gegen die Wehrpflicht aktuell, wir sind gegen Bundeswehr aktuell, wir sind gegen Militarisierung und Mobilisierung aktuell. Und da wäre eine Fundamentalopposition der PDL oder irgendeiner anderen linken Partei, die groß genug ist, auch wahrgenommen zu werden, natürlich hochgradig sinnvoll. Ne?
Also ich sehe nicht, dass die PDL irgendwie für die Wehrpflicht ist, to be honest. Also die verkaufen sich halt schon als antimilitaristisch und Antikrieg. So, ich meine, derjenige, der das nicht war, ich kenne keinen.
Naja, wie machen
Jan von Aken, selbst Jan von Aken war dagegen.
Ja, aber wie macht das denn so ein Jan von Aken zum Beispiel? So ein Jan von Aken stellt sich hin und ist bei Lanz und spricht über Wehrpflicht und Militarisierung.
Ja.
Und sein Grund für die Verweigerung weiterer Ausgaben ist eine Gegenüberstellung der Rüstungsapparate. Also
schon der zu groß, ist alles schon groß genug. Mhm.
Ne, der sagt nicht gegen Krieg und Militär, sondern der sagt, also das wäre natürlich eine populistische Position, so keiner denkt ernsthaft, dass ein Nationalstaat ohne Militär auskommen würde. So, so naiv ist keiner von denen. Da geht es dann tatsächlich nur um Populismus. Aber er sagt eben nicht gegen Krieg und Militär, sondern er sagt, wir sind stark genug. Wir müssen das Geld, das derzeit in die Bundeswehr fließt, effizient ausgeben. Und wenn wir das tun würden, hätten wir jetzt schon einen größeren Rüstungsapparat als Russland. Und das beinhaltet ja den Folgeschluss, dass wenn Russland aufrüsten würde, ne, diese kalte Kriegslogik, dann müsste man selbst auch wieder ran. Also diese Antikriegsrhetorik, die von der PDL kommt, die ist ein Stück weit unglaubwürdig für einen Großteil der Wählerschaft, die jetzt so in Richtung AfD tendieren, weil denen geht es ja auch nicht um eine inhaltliche Ausarbeitung. Ne? So, wenn du dir die PDL-Position anschaust, würdest du sagen, naja, die sind schon gegen den aktuellen Militarisierungskurs. Ne? Also die, sind die eigentlich schon recht deutlich, wenn man denen zuhört. Aber wenn man denen eben nicht deutlich zuhört oder das eben nicht so ganz versteht, so, dann hört man eben nicht, wir sind gegen Krieg und Aufrüstung, sondern wir sind aufgerüstet genug. Und so eine Heidi Reicheneck stellt sich hin und sagt, viel wichtiger als die Frage, ob wir eine Wehrpflicht benötigen, ist doch, ob wir die irgendwie mit einer besseren Kondition freiwillig dahin bekommen. Also die sagen, wir müssen dafür sorgen, dass Soldaten und Soldatinnen bessere Konditionen für ihren Dienst geboten bekommen. Mehr Geld, so besser ausgerüstete und ausgestattete Kasernen und sowas. Also man will dann da so ein bisschen dafür sorgen, dass die Freiwilligkeit die Pflicht übernimmt. Und das ist auch kein gutes Argument für Leute, die sich konsequent gegen Militarisierung und Krieg stellen möchten. Ne, aus dem reinen Bauchgefühl her. Das ist also alles nicht fundamental oppositionell. Das ist im Regierungskurs mit Alternativvorschlägen, sagen wir es so.
Ja.
Fundamentalopposition hätte eben die Möglichkeit, da einen Deckel drauf zu machen und zu sagen, guck mal, die wollen nicht, so diese Unvereinbarkeitsbeschluss, das ist ein sehr, sehr gutes Beispiel für mich. So, die CDU stellt sich seit Jahren hin und sagt, wir haben einen Unvereinbarkeitsbeschluss mit der PDL. Wir arbeiten weder mit den Linken noch mit den Rechten zusammen, ne? Und das haben die sogar im Grundsatzprogramm drinstehen. Und anstatt, dass sie sich hinstellen und sagen, wir möchten dafür sorgen, dass die CDU von allen Parteien, die CDU, die Partei, die wirklich in den Nachkriegsjahren konsequent und durchgehend nur Schund betrieben hat, mit denen müssen wir irgendwie zusammenarbeiten, also diesen Unvereinbarkeitsbeschluss irgendwie vom Tisch wischen. Anstatt das zu machen, das ist ein Vorschlag, den ich impulsiv, natürlich wird das nicht passieren, aber es war so ein Impuls, den ich hatte, als ich das gehört habe, als die Merz zum Kanzler haben durchwinken lassen, als es da diesen zweiten Wahlgang gab. Da stand ja im Raum, dass dieser Unvereinbarkeitsbeschluss dafür rausgenommen wird, ne? Dass man da nochmal drüber redet. Und
ich finde, apropos Unvereinbarkeitsbeschluss, ich habe hier einen Clip für dich, den musst du dir mal ganz kurz anhören. Das habe ich im Unter gefunden, im Stay-Unter.
Ja, den kenne ich, den habe ich schon gesehen. Ja, der war
hast du schon gesehen? Gestern, Fundamentale Unvereinbarkeitsbeschluss, fand ich total witzig. Kurze Erklärung. Da sitzt so eine CDUlerin auf dem Parteitag oder irgendwo bei einer Konferenz und wird gefragt, Nee, mit den Linken können wir nichts machen, ne? Das ist kompletter Ausschluss, geht nicht. Und dann wird sie gefragt, aber und mit den Rechten? Und dann sagen sie, ja, dieses ganze Ausschlussprinzip, das funktioniert nicht.
Ja, ja. Aber das ist ja zumindest ehrlich, ne? Also ich weiß nicht, wer die Frau ist, keine Ahnung, ob die, aber wenn die sich die Programme angeschaut hat, dann wird die halt feststellen, dass man mit der AfD durchaus ein gemeinsames Fundament finden könnte, was mit der PDA wahrscheinlich nicht möglich wäre.
Korrekt, ja. Die CDU, oh, das ist so eine, also es wird. Das rein ist inhaltlich, wirklich die Frage, ne?
Rein inhaltlich. So,
da hätte ich mal die. Ja, red das mal zu Ende.
Und mein Vorschlag zu dieser ganzen Unvereinbarkeitsgeschichte wäre eben der gewesen, dass man das populistisch nutzt, dass man auf die Kacke haut, dass man sich hinstellt und sagt: Vielen lieben Dank, CDU, dass dieser Unvereinbarkeitsbeschluss hier aufgehoben ist und wir dabei geholfen haben, diese Bundesrepublik regierungsfähig zu halten. Und dann hätte der Redner, der das sagt, vom Pult gehen müssen und der Co-Parteivorsitzende oder die Co-Parteivorsitzende Sitzende, dann vors Mikrofon treten und einen eigenen Unvereinbarkeitsbeschluss verlauten lassen. So, das wäre auf die Kacke gehauen, weil sind wir mal ganz ehrlich. Also ich frage auch dich, mir da einen Kopf zu waschen oder so.
Ja.
Aber eine Zusammenarbeit zwischen CDU, SPD, Bündnis 90 und PDL, was soll denn da rumkommen?
Nee, das ist nur dafür da, um die Faschos zu verhindern.
So, du mit einer.
Niemand erwartet, das ist ja das, was für Sachsen-Anhalt droht dieses Jahr. Ne? Niemand erwartet
tatsächlich.
Ist wirklich so. Niemand erwartet von so einem Bund, also ich kenne zumindest niemanden und ich glaube auch realistisch ist niemand, dass das eine effiziente politische Arbeit ermöglicht. Das, was damit passiert, ist, dass die Faschos verhindert werden. Das ist der Anlass dahinter. Und jetzt ist die Frage. Ja, ist das schlecht, ist das gut? Ich finde es erstmal gut, dass Faschos verhindert werden. Ne? Faschos verhindern ist immer gut. Gerne auch konzentriertere Entnazifizierung, bitte. Bitte. Aber das finde ich erstmal gut. Es wird natürlich zu keiner effizienten politischen Regierbarkeit führen. Also das auf keinen Fall. Wie? How? Ne? Ich weiß nicht, wie das in Sachsen-Anhalt läuft und in Sachsen-Anhalt wird es dann halt wahrscheinlich eh nicht relevant sein, weil das BSW einfach zusammen mit der Faschos einfach sagt, ja, wir sind uns nicht fein genug, wir machen das. Ne? Und das ist dann nur das Problem. Ja. Naja, da wollte ich dich fragen, und deinen Take dazu hören, 2029, also wenn die Bundesregierung, wenn Friedrich Merz bis 2029 mit 0,5% Umfragepunkten im Rennen liegt, und er durchhält, ne, und er sich den Erniedrigungen stellt. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, Friedrich Merz ist der meist beleidigste Kanzler, den es gibt, also mit Abstand. Ich glaube,
der Nachkriegszeit.
Also
weil da hat Hitler die Nase vorn, glaube ich, international.
Ja, ich glaube, Hitler, da stimmt, da hat Hitler ohnehin geschränkt die Nase vorn. Ne? Und, aber der Nachkriegszeit, das gehen wir mal davon aus, der hält das durch. Heilst du, also, das ist jetzt natürlich noch 3 Jahre hin, ne? Das ist natürlich jetzt noch 3 Jahre hin, aber glaubst du, 2029 ist schon das Jahr von AfD und CDU in Koalition?
Ich glaube, das hängt sehr stark von den ostdeutschen Wahlen ab. Weil eine Sache, die passieren wird, und ich bin kein großer Fan von Prognosen, das ist nur eine sehr bedingte Prognose, weil eigentlich ganz gut ablesbar ist, was aufgrund von vergangenen Aktionen, was dann auch passieren wird, wenn es so eintritt. Gehen wir davon aus, dass es in irgendeinem dieser ostdeutschen Länder eine AfD-Wahl mit über 40% gibt. Und das ist ja, gut, das ist eine Prognose, aber ich glaube, es ist eine sehr realistische Prognose.
Könnte passieren, ja, oder 39.
Ja, und das ist, um diesen Laden zu verhindern, dann irgendeine Koalition gibt aus Parteien, die rein inhaltlich und ideologisch nichts gemein haben. Und das dann nur machen, um so eine staatstragende Einheitsfront gegen die AfD zu bilden. Im schlimmsten Fall, wie in Sachsen-Anhalt, dann auch noch mit einer Minderheit. Also ich glaube, CDU, SPD, Grüne und PDL wären Stand jetzt immer noch nicht in der Lage, eine Regierung in Sachsen-Anhalt zu bilden und würden dann eine Minderheitenregierung vonnöten machen.
Hängt auch ein bisschen davon ab, ob die Grünen von der 5% oder die 5% oder schaffen. Ne?
Genau. Das würde mehrere Dinge zur Folge haben. Die linken Parteien innerhalb einer solchen Regierung würden sämtliche Glaubwürdigkeiten innerhalb der Wählerschaft verlieren. Ich glaube, es gibt nur einen sehr geringen Anteil der Wähler, die wirklich konsequent eine PDL wählen, um die AfD zu verhindern. Ich glaube, den meisten, die PDL wählen, ist immer noch tatsächliche Veränderung wichtiger als die Verhinderung von AfD. AfD verhindern ist immer eine große Geschichte, aber die Frage ist ja auch, wie man das macht, ne? Also verhinderst du langfristig eine AfD, indem du alle anderen Parteien zu einem Einheitsbrei werden lässt? Ich glaube nicht. Mhm. Ich glaube, dass eine Verhinderung der AfD nur dann funktioniert, wenn du langfristig dafür sorgst, dass die Leute eine tatsächliche Alternative haben zu dem Kurs, gegen den sie derzeit sind. Und das sind halt die ganz realen materiellen Probleme, die diese Menschen im Alltag wiederfinden. Also, keine Ahnung. Ich meine, schau dir mal an, wie beschissen das ist mit der Lohnarbeit. So, dass jetzt irgendwie im Raum steht, dass Zweitjobs attraktiv werden und möglich gemacht werden, weil in prekären Angestelltenverhältnissen eben eine Vollzeitstelle nicht mehr ausreicht, um die Miete zu bezahlen, die dann auch gleichzeitig immer höher wird. Ja,
ja, die Miete, der Trend geht zum zweiten Vollzeitjob.
Ja, 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 ja. Dann stellen die sich hin und sagen, okay, und neben all dieser Unsicherheit, die in meinem persönlichen finanziellen Sektor herrscht und den steigenden Lebensmittelpreisen, wo auch keine Antwort gefunden wird derzeit, das mal ganz außen vor gesehen, sind wir derzeit in einer Militarisierung für den Dritten Weltkrieg. So, und das ist auch etwas, wo ich kein riesiges Interesse daran habe als Gesellschaftsteilnehmer. Und da brauche ich irgendetwas, das mir den Eindruck vermittelt, dagegen zu sein. Also gegen diesen Kurs zu stehen. Und wenn man ganz ehrlich ist und sich anschaut, wie in der Kommunikation dieses gegen den aktuellen Kurs verläuft, dann ist die mediale Zusammenfassung davon, naja gut, wenn du gegen all das bist, musst du halt AfD wählen. Aber dann bist du halt ein Nazi. Und ich glaube, dieses dann bist du halt ein Nazi ist nicht mehr glaubwürdig genug. Die sehen die Gefahr, die von dem Laden kommt, nicht. Und da hilft auch keine 177. Reportage darüber, dass da Nazis drin sind.
Ja, ich finde das ich finde das ganz interessant, was du sagst, weil ich habe auch den gleichen Eindruck. Man schreckt Leute nicht ab, die das ja wählen wegen diesen Gründen. Also die wählen das ja wegen, also es gab ja mal die Argumentation Protestwähler hin oder her, ne? Also sind das Protestwähler, sind das keine Protestwähler? All diese Sachen gab es ja mal. Aber die Protestwähler-Sache ist ja over. Denn Protestwahl lässt ja den Glauben zu, dass man etwas nur noch sagt wegen Nein, einfach gegen alle. Ich finde, das ist ein bisschen auch ein Widerspruch zu dem, was ich vorhin gehört habe und wo wir uns eigentlich auch einig sind, nämlich dass eine Partei, die Fundamentalopposition einfach grundsätzlich im Namen tragen würde und einfach sagen würde, nein, 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 viele Leute da auffangen würde. Das Problem ist nur, ich bin mir nicht mal sicher, ob das funktionieren würde. Ich formuliere das mal auf, weil es ein sehr komplizierter Gedanke ist.
Ja, ja.
Wenn es jetzt auf dem Wahlzettel eine Partei geben würde, die heißt gegen alle, würden Leute, die wählen, die jetzt die AfD wählen, mit der Gewissheit, dass diese Partei die tatsächliche Fundamentalopposition ist, nicht faschistisch, sondern einfach nur Fundamentalopposition. Würden Wähler, die bis jetzt Faschisten gewählt haben, die wählen? Weißt du? Das ist die Frage, die ich habe. Würde das denn helfen? Weil ansonsten, wenn das helfen würde, dann, Bruder, dann gründen wir eine Partei, die heißt einfach gegen alle. Da können sich alle dann eintragen und dann sieht man auf dem Wahlzettel, das ist eine Partei gegen alle und ich finde alle scheiße, dann kreuze ich die an.
Ich würde sagen, dass viel wichtiger als die Frage, wer das wählen würde, die Frage ist, ob es die richtigen Punkte trifft. Und die hängen
auch. Das ist ja gegen alles, ist Fundamentalopposition.
Ja, die hängen stark miteinander zusammen. Wir haben derzeit ein riesiges Problem in den Köpfen der Wähler. Und zwar, dass sie von keiner der beiden Seiten so ein Stück weit tatsächlich ernst genommen die Gründe für den ganzen Wahnsinn erklärt bekommen. Also die AfD stellt sich hin, ne, das machen die Rechten schon immer, die sortieren halt die Schäden der Konkurrenz nationalistisch. Also die suchen nach Feindbildern. So, das ist ja so das Klassischste, was man immer in jeder Aufarbeitung zum Nationalsozialismus findet. Ne? Feindbilder sind immer vonnöten. Also die sagen, ey, es gibt halt Ausländer und das sind viel zu viele und das ist zusätzliche Konkurrenz im Wohnungs- und Lohnmarkt und das ist ganz schlimm und außerdem sind die alle gewalttätig und vergewaltigen und sind Straftäter und gehören hier eigentlich gar nicht hin. Dann wird gegen Eliten gehetzt, ne? Und da wird es dann auch in vielen Fällen antisemitisch, wenn man sagt, okay, guckt euch ja mal die Rothschilds an und wem die Läden alle gehören. Dann hast du dieses ganze Verräter- und Faulenzer-Gelaber, was ja auch mittlerweile in die CDU übergeschwappt ist, ne? Dass immer mehr mit dem Finger auf die Arbeitslosen gezeigt wird und gesagt wird, ihr leistet hier keinen Beitrag zur nationalen Ökonomie und deswegen geht es uns allen schlecht und so. Und das ist so die rechte Antwort auf die Probleme, die derzeit existieren. Und der Liberalismus nimmt all diese Probleme, die ja tatsächlich real da sind, ne? Also Lebensmittelpreise werden höher, Mieten werden höher, der Lohn stagniert, so, das sind ja reale Probleme und sagt, wir müssen da irgendeine moralische Antwort drauf finden. Also wir brauchen mehr Bildung, wir brauchen mehr Toleranz, wir brauchen eine bessere oder kompetentere Führung und so, ne? Und das ist eben nicht besonders attraktiv für Leute, die fundamental alles ablehnen, was derzeit passiert. Und deswegen glaube ich, dass die Aufgabe einer Linken, wenn sie in dieser Gesellschaft sich festsetzen möchte und etwas gegen rechts tun will, fundamental oppositionell sein muss. Sie muss sich hinstellen und muss sagen, guckt mal, die Probleme, die derzeit existieren, existieren aus einer systemischen Notwendigkeit. Schaut euch Eigentum an, schaut euch Konkurrenz an, schaut euch Lohnarbeit an, schaut euch Staatsgewalt an. Das sind eure Probleme. So, und diese Probleme haben einen Grund. Und diesen Grund, den sprechen wir aus. So, und das bedeutet eben, dass wir mit so einem CDU-Laden nicht zusammenarbeiten können. Dass Zusammenarbeitung mit dem Laden eben die Probleme von euch nicht lösen würden. Sondern dass das, was die Probleme lösen kann, eben die eigene Emanzipation ist. Das darf man natürlich nicht so ausdrücken, weil das würde auch niemanden abholen von der AfD. Ne? Aber das ist nur die inhaltliche Erklärung von dem, was ich mir wünschen würde in Sachen fundamentaler positioneller Arbeit von links.
Ja.
Weil dann würde Folgendes passieren. Dann würde der gesamte staatstragende mediale Apparat plötzlich das machen, was er sehr zuverlässig immer macht. Und zwar mit dem Finger auf die Linken zeigen.
Auf die Linken zeigen, ja. Das Problem ist, dass mit dem Finger auf die Linken zeigen macht der mediale Apparat nicht. Aber man sieht das ja anhand der klassischen, wir haben ja eben gerade den Clip gezeigt, ne, von wegen, ja. Nee, mit dem Linken nicht, aber die Brandmauer nach rechts, die funktioniert nicht. Also diese Einstellung grundsätzlich dazu. Und ich habe das Gefühl, diese Einstellung gibt es auch in der Bevölkerung, sodass das gar keinen Unterschied machen würde, ob es eine fundamentale Opposition für den Linken gäbe.
Ja, aber weißt du, wo diese Differenzen liegen? Ich sag's jetzt einfach mal geradeaus. Das liegt am Identitätskampf. Mhm. So, die Abneigung gegen links ist nicht etwa, weil man ökonomisch in irgendeiner Form eine Missverständlichkeit feststellt, sondern da geht's um kulturkämpferische Aspekte. Die stellen sich hin und sagen, na komm, die Linken, die sollen mal ihr Maul halten mit ihrem Gendern. So dieses, diese, ich nenne es jetzt einfach mal Wokismus, ne? Also Woke ist alles, was mir gesellschaftlich nicht gefällt. Ne? Ich gucke mir einen Typen an und der hat lackierte Fingernägel und der ist Woke. Ich schaue mir irgendeinen Schwulen an oder jemanden, der transident ist und dann sage ich, der ist Woke. Ne? Ich habe eine neue Frau in einem Videospiel, God of War oder so, und dann zeige ich mir den Finger drauf und sage, das ist Woke. Ne? Dieses ganze
God of War, geil, freue ich mich drauf, ey.
Dieser ganze kulturkämpferische Aspekt der liberalen Linken ist ausschlaggebend dafür, dass er eine so gewaltige Ablehnung hat in der derzeitigen Gesellschaft, weil man hat in jeder Gesellschaft Folgendes feststellen können. In Zeiten, wo es keine ökonomische Not gibt, ist eine Gesellschaft in der Lage, sich auch in diesem Bereich zu liberalisieren. Also Minderheitenrechte, Identitätsrechte etc. pp. Das funktioniert immer nur, wie die Miete bezahlt werden kann. Sobald die Miete nicht bezahlt werden kann, stellt sich der normale Gesellschaftsteilnehmer hin. Und das sind ja bedauerlicherweise immer noch 90 plus der gesamten Gesellschaft, die vollständig heteronormativ sind und sagen, bevor ich mich darum kümmern kann, dass irgend so eine Minderheit jetzt ihre Extrawurst bekommt, will ich, dass ich meine Miete bezahlen kann. Ja. Und Minderheitenrechte sind super essential. Da musst du mit niemandem sprechen, der links ist. So, Queerenrechte sind Menschenrechte. Der ganze Film, der dazugehört, ist absolut korrekt. Aber in der Kommunikation nach außen muss sich die Mehrheit angesprochen fühlen. Und die Mehrheit fühlt sich eben angesprochen, wenn das Problem aller behandelt wird. Und all die Probleme, die Minderheiten in dieser Gesellschaft haben, sind ja auch auf die Ökonomie zurückzuführen. Auf die Ordnung innerhalb dieser Gesellschaft als Ganzes. Und dann würde auch relativ schnell sich dieser ganze Käse erledigen, dass es eben nur eine Alternative gibt. Du brauchst eine Linke, die auch medial wahrgenommen wird als das, was eigentlich Linke schon immer sind. Und zwar das größte Problem einer jeden Gesellschaft.
Aber das werden sie ja jetzt schon.
Ich glaube nicht in dem Ausmaß. Ja,
also, puh. Ich meine, wir bewegen uns ja so ein bisschen in Bubbles, Karl. Und ja, ich versuche ja schon meine Wahrnehmung dazu so ein bisschen zu erweitern. Und ich habe auch immer mal so ein Auge auf so konservativ rechte Nachrichtenblätter. Und vor allen Dingen konservativ rechte Nachrichtenblätter, die Kommentare haben, die Kommentarspalten haben, weil das ja auch wieder Bubblebildung ist. Also ich empfehle jedem das mal zu machen. Nicht so oft, aber einfach nur, um das im Blick zu haben. Also beispielsweise hat die Welt, ne, die Magazin Die Welt, die Website hat auch eine Kommentarfunktion, die relativ offen ist. Und da gab es jetzt einen Kommentar zur Vermögensteuer. Ne, der hat einen Artikel geschrieben, so, und der Artikel war, und das war nicht mal ein Verriss oder so von der Welt, sondern das war, Arbeit wird zu hoch besteuert, die Leute haben viel zu wenig Netto vom Brutto, ja. Die Leute brauchen mehr Geld in der Tasche und Kompensation sollte über die Vermögensteuer laufen. So. Und das ist ja, für uns rennst du ja offene Türen ein. Bei uns rennst du ja offene Türen ein grundsätzlich. Das sagen, ey, die Arbeitnehmer entlasten und Vermögensungerechtigkeiten über die Vermögensteuer umverteilen. Let's go. Do it. Go ahead, ne? Das ist so eine These, bei denen da rennst du offene Türen ein. In der Kommentarspalte der Welt, Bruder. Das war over. Da sind Leute gewesen, die haben gesagt, ja, das ist linksideologische Politik. Ja, da bist du aber mit 60.000 Brutto im Jahr mitgemeint. Ja, nee, das kann ja nicht sein. Was ist denn, wenn du reich wirst? Nee, das ist Ungerechtigkeit, Neidkultur. Da soll man sich aber erstmal um die Bürgergeldempfänger kümmern. Da soll man sich erstmal um die sozial Geflüchteten kümmern. Da soll man sich erstmal um die mit den... So, und das ist ein... Das ist tatsächlich ein Take, da würde ich sagen, da würde jeder davon profitieren, ne? Also jeder würde davon profitieren, wenn er mehr Netto vom Brutto hatte. Aber diese Menschen, die in dieser anderen Bubble unterwegs sind, weil Bubblebildung ist ja überall, die wollen das nicht.
Ja, check.
Weil die können das nicht haben. Und das liegt ein bisschen auch daran, dass das in Anführungsstrichen linke Politik ist.
Ja, naja,
get it. So, jetzt hast du linke Politik, die tatsächlich, das ist ja auch das, was du gefordert hast, nämlich tatsächlich es für alle besser machen. So, man könnte da auch sagen, wir wollen die Miete für alle um die Hälfte senken. Die Leute würden sagen, nee, ist linke Politik, will ich nicht. Und dann fällt mir auch nichts ein. Also dann spielt es ja eigentlich keine Rolle. Also dann spielt es für uns eine Rolle, ob linke Fundamentalpolitik, von Opposition, ja, ne? Also so fundamentale Opposition, ob das cool wäre oder nicht. Und das ist so ein bisschen so Catering an die bestehende Community. Aber neue Leute, Bruder.
Ja, das ist die ganz große Frage ist, wie ist das Potenzial innerhalb der Gesellschaft, ne? Und da kannst du mit einer linken Fundamentalopposition natürlich nicht 100% der Gesellschaft abholen, ne? Da hast du viel zu viele Gruppen, die konsequent alles ablehnen, ne? Die alles von links ablehnen, ne?
Ja, aus die rein, einfach sagen, weil es links ist.
Aus rein also ideologischen Gründen, ja.
Rein ideologischen Gründen, genau. Die auch nicht verstehen, wo die Parteien heute stehen. Also die nicht verstehen, dass eine Union nicht mehr eine Mitte-Links-Union unter Merkel ist. Ja. Oder dass die das nie wirklich war. sondern dass die Union jetzt halt eine rechte Partei ist. Die können das nicht akzeptieren. Die können das nicht. Das geht nicht.
Ja, ja. Und da ist die, das müsste man, da habe ich auch keine Erhebungen drüber. Ich weiß nicht, wie es aussieht da in der Gesellschaft. Aber wenn du es nicht probierst, dann hast du ja bereits aufgegeben. Ne? Also wenn du dir wünschst, also wenn dein Vorhaben, rechts zu bekämpfen, das ist, dass du eine komplett systemaffirmative, staatstragende Einheitsbreien-Geschichte hast, ja, warum hast du dann überhaupt noch sowas wie ein pluralistisches Parteiensystem? So derzeit nähern wir uns ja einem Zustand, wo es allen Parteien nur irgendwie darum geht, ihre Gemeinsamkeiten in den Vordergrund zu stellen. Ich weiß nicht, ob du den Heidi Reichenick-Podcast gesehen hast mit SPD und Grüne, wo so ein bisschen gejeppt worden ist darüber, dass ja hier drei Frauen sitzen und jedes Mal, wenn es irgendwie um Inhalte ging, hat einer der drei sofort interveniert und gesagt, nee, wir wollen es mal nicht zu inhaltlich werden lassen, ne? Weil dann merken wir, dass wir ja doch ganz gravierende Unterschiede in unserem Denken haben. Und wenn das, passiert, also wenn das der Zustand ist, weil du kannst ja eine Regierung nur sehr schwer kritisieren, wenn eine in Regierungsverantwortung anwesende Person nicht auf Inhalte eingeht, weißt du? So, dann kannst du halt, so die SPD ist derzeit Regierungspartei. So, ich weiß nicht, ob wir die Ausrede gelten lassen sollten, dass halt niemand von der SPD das so wirklich will, was da gerade passiert. So, herzlichen Glückwunsch, du bist trotzdem in der Regierung, weißt du? Und dann ist halt als Oppositionspartei eher so deine Aufgabe, das zu kritisieren, was da passiert, insbesondere wenn ein so großer Unmut in der Gesellschaft existiert. Und ich weiß halt nicht, ob es dadurch besser wird, wenn du so einen Einheitsbrei machst, ne? Sondern kannst du halt wirklich ein Last Resort raushauen, wenn du das wirklich machen möchtest. Dann kannst du sagen, weißt du was, für die nächste Bundestagswahl 2029 rufen wir einfach alle Wähler dazu auf, eine Partei zu wählen und die heißt dann, weiß ich nicht, CDU, SPD, Grüne, wer auch immer dann da am meisten Prozent in den Umfragen hat, ne? Kannst du machen, aber dann kannst du dir diesen ganzen Krempel eigentlich sparen.
Ich glaube, wir haben wieder so ein gesellschaftliches Problem bei dem, was du gerade angesprochen hast, nämlich die Tatsache, dass die Leute Inhalte fast nicht mehr interessiert. Wir, du und ich und ein anderer großer Teil von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern sind sehr an Inhalten interessiert, aber nochmal, wenn ich außerhalb der Bubble gucke, Bruder, Bro, die Leute sind halt wirklich hoch emotionalisiert, treffen Wahlentscheidungen auf unglaublich persönlicher Basis, der ist mir sympathisch, der ist mir unsympathisch und daraufhin wird eine Wahlentscheidung getroffen. Ne? Deswegen haben die darauf kommen wir jetzt full circle, ne? Aue Bad Schlemmer oder so, haben die halt den Stefan gewählt, weil der Nazi Stefan ist im Ort bekannt. Den kennen die halt. Und weil der irgendwie nett zu denen war, haben die halt mit 5000 Leuten haben halt einen Neonazi gewählt, ja?
Ja.
Weil den Stefan, den kennt man ja.
Den Stefan, den kennt man und den mag man. Du, ich weiß es nicht. Ich glaube, wichtig ist für alle, die auch hier zuhören, dass man Folgendes nochmal zum Ende hin festhält. Und zwar, dass es keine Blueprint-Lösung dafür gibt. Wenn wir eine hätten, wer wären wir, sie nicht schon lange durchzusetzen? Von daher ist das, was wir hier tun können, eben auch nur Gedanken in den Raum werfen und darüber schnacken. Aber so wirklich eine Lösung für das Problem habe ich auch nicht parat. Wenn ich sie parat hätte, dann würde ich sie wirklich selber umsetzen, glaubt mir. Ich kann es dir nicht sagen. Ich weiß nicht, wo es hingeht. Ich weiß nicht, wo die Reise hingeht. Ich weiß nur, dass so wie es derzeit aussieht, es wirklich verdammt nochmal nicht gut aussieht. Es ist wirklich eine verdammt... Es ist verdammt wehleidig. Ist die AfD derzeit im Umfragen immer noch stärkster auf Bundesebene? Ich glaube schon, oder?
Ja, 27, ich glaube 25, 26%. Die Union ist irgendwie 1 Prozentpunkt dahinter.
Ja, ist halt verrückt, ne? Also die unbeliebteste Regierungspartei aller Zeiten, inklusive des unbeliebtesten Kanzlers aller Zeiten mit Zustimmungswerten, bei denen sogar Trump sagen würde, okay, wir müssen jetzt was tun. Und auch Trump geht's nicht gut. Ist zweitstärkste Partei und Hoffnungsträger gegen rechts. Als rechte Partei, I don't really know.
Ja. Ist so. Es ist so. Das sagt einem ziemlich alles, sagt einem ziemlich viel über die aktuelle politische Situation. Aber lass uns da das nächste Mal drüber reden, weil ich habe ein Hüngerli.
Ja, hau dir was in die Kauleiste.
Was in die Kauleiste reinziehen.
Wir machen jetzt hier Schluss und wir sprechen dann einfach nächste Woche über diese Rosa-Luxemburg-Stiftung und so. Das hat heute ein bisschen länger gedauert. Und dann sprechen
wir vielleicht übernächste Woche darüber oder übernächste Woche.
Irgendwann wird es passieren, aber das ist ein wichtiges Thema und ich glaube, dass, dass darüber zu reden auch ganz vielen hilft, die die gleichen Gedanken in der Birne haben und vielleicht in ihrem Umfeld, wenn sie im schlimmsten Fall irgendwo in einer rechten Provinz leben, in der Bundesrepublik, da auch niemanden haben, mit dem sie diese Gedanken irgendwie austauschen können. Weil das ist ja auch ein Problem, das innerhalb von unseren Zuschauerschaften, glaube ich, sehr stark wahrnehmbar ist. So, wir haben einen gesellschaftlichen Rechtsruck und der manifestiert sich eben auch in den Umfeldern der Leute, die sich selbst als links sehen. Die haben nur noch sehr wenig Leute, mit denen sie linke Gedanken austauschen können, ohne dass es halt zum familiären Konflikt führt, ne? Das ist so ein bisschen Corona auf Steroiden, was derzeit abgeht oder wohin es sich entwickelt. Und deswegen ist es auch ganz wichtig, wenn man solche Gedanken einfach mal bouncen lässt, damit die Leute nicht alleine sind.
Bounced uns das zurück? Genau, wir bouncen unsere Position hier hin und her. Ich bin sehr dankbar dafür, dass du deine Position an meine Position gebounced hast, Karl.
Für ein weiteres Bouncen gegen rechts.
Ja, Bouncen gegen rechts, so heißt die Folge.
Bouncen gegen Bautzen ist auch gut.
Bouncen gegen Bautzen. Nee, ich finde, ich... Oh Mann, es hört sich so gut an. Bouncen gegen Bautzen. So, die Folge heißt Bouncen gegen Bautzen in Klammern rechts. Ich danke dir für deine Zeit, Karl. Wir danken euch für eure Zeit. Ich hoffe, ihr hattet eine schöne Podcast-Folge. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Tag, wenn auch immer ihr das hört. Und für die Leute, die süchtig sind und das nachts hören, wünsche ich euch eine gute Nacht. Schlaft gut. Und jetzt aber mal ausschalten, das Endgerät, ne? Abschalten jetzt mal. Zumachen. Abschalten. Nicht mehr doomscrollen. Einfach Dunkelheit, Augen schließen und an irgendwas Gutes denken. Beispielsweise an diesen Podcast. Und dann nicht wieder anmachen, sondern auslassen. Gut. Bis nächste Woche.
Ciao. Tschüss.